die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur ersten IT-Woche vom Jahr. Heute schauen wir in die Zukunft. Mein Name ist Rete Vogt und heute versuche ich gemeinsam mit der Katharina Jochum vorherzusagen, was uns im 2024 wird beschäftigen. Katharina, wie bist du in das neue Jahr gestartet?
Ja, ich habe das Gefühl, wie wir alle vom Team oder fast alle vom Team mit der wunderbaren Pfnüsselgrippe, die noch die Runde gemacht hat. Ich habe einen Tag gearbeitet im neuen Jahr und dann bin ich zurück ins Bett gegangen und gefunden, das ist ein guter Start.
Ja, mir ist eigentlich gegangen, ich bin nachher nach dir krank geworden und jetzt sind zwei weitere Kollegen im Flachlegen, aber hoffentlich haben wir es dafür nachher überstanden für den Rest des Jahres.
Genau, alle mit dem gestellten Immunsystem geht's los.
Genau. Ich werde ja häufig gefragt, was unsere wichtigsten Themen sind bei Inside IT. Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Security, Behördensachen, KI und alles, was mit und rund um die IT-Branche passiert. Denkst du, das wird sich im 2024 verändern?
Nein, ich glaube nicht. Unsere Kernthemen, die du jetzt erwähnt hast, da haben wir Kompetenzen. Das sind Sachen, die wir gut und gern machen und entsprechend auch die Leserschaft haben. Es gibt in diesem Bereich natürlich immer neue Trends, Themen, die kommen und gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich unser Schwerpunkt nicht gross verändern wird.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen jedes von den Themen, die wir gesagt haben, vertieft anschauen, was uns im 24 erwartet. Wenn wir mit Security anfangen, was kommt im Bereich IT-Security auf uns oder vielmehr auf Behörden, Unternehmen, Organisationen zu? Was ist deine Einschätzung?
Ja, wenn man es jetzt zuspitzen möchte, würde ich jetzt Prognose setzen, dass wir bei Inside IT bald aufhören werden, über Ransomware-Angriff auf Firmen in der Schweiz zu berichten. Und zwar nicht, weil es keinen Angriff mehr geben wird, sondern weil sie noch alltäglicher werden, als sie jetzt schon sind. Vor allem zwei von unseren Teammitgliedern beschäftigen sich ja intensiv mit dem und schauen die Leak-Seiten an. Und vor ein paar Jahren ist das noch außergewöhnlich gewesen, wenn man einen Schweizer Unternehmer gefunden hat. Und mittlerweile könnte man quasi jede Woche über eins berichten. Und ich sage, das wird sich auf jeden Fall zuspitzen.
Aber wir haben also in einem anderen Gespräch gesagt, das Schlimmste haben wir noch nicht gesehen. Da würdest du zustimmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, es hat unglaublich viel kriminelle Energie und das verschärft sich. Jetzt ganz aktuelles Beispiel, und das ist nicht so tragisch, sage ich mal, sind die DDoS-Angriffe, die im Moment auf Schweizer Behördenwebseiten gefahren werden, wegen dem Besuch vom ukrainischen Präsidenten am WEF. Manche Leserinnen und Leser mögen sich vielleicht noch erinnern, vor ja, mehr als 5 Jahren hat es eine grosse DDoS-Welle in der Schweiz gegeben. Es hat SBB getroffen, Digitec, Inside IT hat dann einen Streifschuss abgekriegt. Bei einem DDoS-Angriff passiert jetzt nicht wahnsinnig viel. Man ist offline, das kann ärgerlich sein. Aber wenn jetzt irgendeine Bundesseite mal einen halben Tag nicht erreichbar ist, da geht die Welt nicht unter. Aber wir sehen auch, dass die Ransomware-Banden immer kompetenter werden, immer aktiver. Wir haben über einen Report geschrieben, wo sagt, dass eben normale Ransomware-Gruppen mittlerweile fast so viel Kompetenz haben wie staatlich unterstützte Gruppierungen, die zum Teil Wochen investieren, um Zero-Day-Looker finden und Exploits entwickeln. Das wird sicher auch zunehmen, würde ich sagen. Und wir haben ja auch schon häufig geschrieben, dass wenn es einen Cyberangriff gibt, dass das über unpatchte Systeme passiert.
Ein System, wo es schon längst einen Patch würde geben,
vor allem. Genau, wo man schon zum Teil wirklich sehr lang weiß, dass es löchrig ist und dass die Security-Updates zur Verfügung stehen. Und schon das öffnet Tür und Tor und wegen dem gibt es sehr viel Angriff. Und wenn jetzt natürlich Zero-Day-Lücken und Angriff auf bisher unbekannte Schwachstellen zunehmen, dann kann eigentlich niemand etwas dafür, außer vielleicht der Hersteller.
Aber wir haben geschrieben, dass zum Teil 10 Jahre alte Lücken auskommen zu werden. Und das finde ich schon krass. Und das bedeutet einfach, dass die Firmen, die das Zeug nicht patchen, dass die einfach ihren Job, das kleine 1x1 der IT-Security, dass sie das nicht im Griff haben. Weil ein Patchy-Spiel ist jetzt wirklich keine Hexerei.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber das ist ganz klar eben so das Lieferantenmanagement und wissen, welche Softwareprodukte man überhaupt im Einsatz hat, das kann man nicht einfach nebenher machen. Und je nach Firmengrösse ist das halt etwas, was ein bisschen nebenher passiert. Aber ja, ich sage, das bekannte und unbekannte Lücken ist sicher etwas in der Security, wo uns intensiv beschäftigen wird. Und klar ist auch das jetzt nicht die gewagteste These, ist, dass künstliche Intelligenz natürlich noch präsenter sein wird, als es jetzt schon ist. Wir haben im 2023 schon unglaublich viel über KI geschrieben. KI wird einfacher verfügbar, für alle verfügbar. Das heisst natürlich auch für Kriminelle, die jetzt schon nutzen. Das kann, Softwarecode kann einfacher geschrieben werden. Phishing-Kampagnen können viel besser und viel schneller gestaltet werden. Da werden wir sicher auch noch zunehmende Angriffswellen sehen. Gleichzeitig aber auch, hat natürlich auch die Abwehrfront sozusagen künstliche Intelligenz. Das heisst, irgendwie Analyse von Logdaten wird ja auch heute schon gemacht, kann viel besser automatisiert analysiert werden. Natürliche Sprache wird dank generativer KI Einzug in die Systeme halten. Das heisst, es wird auch für nicht unglaublich IT-versierte Leute einfacher, um mit so Sachen umzugehen, so Produkte einzusetzen. Also KI wird sicher auf beiden Seiten von der Security einen grossen Einfluss haben.
Also es bleibt ein Katz- und Maus-Spiel, wie es die letzten Jahre war. Es macht zwar einerseits bessere Angriffe, aber andererseits auch bessere Verteidigung. Aber KI hat natürlich noch viel mehr Einfluss auf alle Bereiche von unser aller Leben. Auf den Journalismus, auf die Gesellschaft, auf alles. Auf die Politik natürlich, oder? Wir haben grosse Wahlen, die anstehen, in Russland, in den USA, in der EU.
Österreich
nicht zu vergessen, selbstverständlich.
Genau.
Und das heisst schon, dass Missinformation und Desinformation bei KI für die Politkampagne zum Beispiel sein Thema, das uns beschäftigen wird im 24.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man kann immer sagen, wir sind einigermaßen IT-versiert und gerade als Journalisten schauen wir alles kritisch an. Wenn wir einen Text online lesen, hinterfragen wir den. Überlegen uns, wer könnte geschrieben haben, aus welchem Grund, was sind die Interessen. Aber in der Breite, ich meine, man sieht mal eine Schlagzeile oder einen Social-Media-Post, ja, und lässt sich dann halt in ein Thema drängen oder zu einer Meinung überzeugen. Also die grosse Herausforderung, würde ich sagen, auch eben für die Anbieter von einer Social-Media-Plattform, wo es ja ein sehr prominentes Beispiel gibt, wo jetzt nicht wahnsinnig viel investiert, um Desinformation zu verhindern.
Ja, und Medienhäuser von Anfang experimentieren mit KI. Jetzt 20 Minuten hat eine Stelle ausgeschrieben, wo sie jemanden suchen, wo für sie eine Bibliothek von KI-Prompts zusammenstellt, zum Herstellen oder Generieren von redaktionellen Inhalten. Und dort fing es nachher schon langsam irgendwo kritisch, was passieren wird.
Ja, genau. Ja. Kommt immer darauf an, gell, wie viel menschliche Arbeit dann dahinter steht. Ich meine, KI kann als Tool verwendet werden. 20 Minuten ist ja nicht die einzige Redaktion, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben jetzt auch im Herbst ein paar Artikel geschrieben, der Spiegel und eine weitere, wo ja ein Teil von der journalistischen Arbeit von künstlicher Intelligenz erledigen lassen möchten.
Und dann kommt es darauf an, wie das Fact-Checking, wie Qualitätskontrolle stattfindet, wie Deklaration passiert von journalistischen Inhalten, die mit KI erstellt worden sind. Und das führt nachher auch wieder in das Thema Missinformation rein, weil nachher sich als Leserin oder Leser nicht mehr darauf verlassen kann, was in den Medien steht, ob das stimmt oder nicht. Da haben wir ein grosses Problem.
Absolut, wir haben ja jetzt schon einen schlechten Ruf. Es sollte nicht unbedingt ein schlechter werden.
Also nicht wir, aber ja, die anderen.
genau, nur die anderen. Genau, ja. Ja, vielleicht noch zum Thema KI. Regulierung ist ein grosses Thema. Alle voran der EU AI Act, wo uns jetzt auch schon länger beschäftigt hat. Die Schweiz muss auch nachziehen mit einer Regulierung. Und das wird sehr spannend zu sehen, wie damit umgegangen wird, eben um die Risiken eindämmen. Gleichzeitig aber auch Innovationen nicht zu verhindern, dass man trotzdem den Leuten möglich macht, zum Forschen, zum Produkt entwickeln und die dann auch einsetzen. Wäre schade, wenn das nicht funktioniert. Ich sage jetzt gerade in der Schweiz mit den ETHs, wir haben sehr viele schlaue Leute da, die sich ja, mit Deep-Tech-Themen beschäftigen können und mit dem Supercomputer. Das wird natürlich die Regulierung nicht bremsen, aber Risiken müssen eingedämmt werden.
Das ist natürlich eine extreme Gratwanderung, oder? Wie du sagst. Eben einerseits Innovation nicht bremsen, aber andererseits schauen, dass niemand zu Schaden kommt oder niemand benachteiligt wird.
Genau.
Durch KI, weg KI. Und das ist extrem schwierig, da eine schlaue Lösung zu finden. Und ich habe die Angst, dass es darauf herausläuft, dass es einfach so ein bisschen mit AGBs abgehandelt wird, wo man die Leute informiert, mit Paragraphen, ganz weit unten. Ja, man setzt eine KI und das wäre aus meiner Sicht deutlich zu wenig.
Ja, das erinnert ein bisschen an die 1000 Seiten langen Einwilligungen, die man irgendwo bei Facebook mit einem Klick macht, man halt ein Häkchen, weil man kann eh nicht anders und man liest es gar nicht. Ging so ein bisschen in die Richtung.
Genau, das wäre zu wenig und es wird uns beschäftigen. Und meine Prognose ist, wenn wir jetzt schon uns auf die Prognose rauslassen, es wird in der Schweiz im 24 keine Regulierung geben zu KI.
Ja, das würde ich unterstützen. Weil wir bei Regulierung sind, würde ich sagen, als nächstes reden wir über Behörden. E-Government ist ein grosses Thema von uns. Um den Bogen zurückzuschlagen, auch noch zu Security. Wir haben im vergangenen Jahr ein paar prominente Angriffe gesehen auf IT-Dienstleister von Behörden. Explain ist allen ein Begriff. Abhängigkeit von Dienstleistern steigt. Behörden wie auch Firmen wählen und können nicht alles selber machen. Das heisst, sie sind von diesen Lieferanten abhängig. Das sind sehr attraktive Ziele. Du hast dich intensiv mit dem Explain-Fall beschäftigt und auch vergleichbare Dienstleister befragt. Mhm. Würdest du jetzt eine Prognose im E-Government-Umfeld wagen, wie sich Beziehungen vom Channel, von IT-Dienstleistern und Lieferanten und der Behörden verändern wird? Oder ob sie sich verändern wird?
Ich glaube schon, dass es sich verändern wird. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell passiert. Wir haben ein halbes Jahr nach Explain den nächsten Angriff gesehen auf Conservis. Also das halbe Jahr hat nicht gelangt, zum Sensibilisieren oder zum genug Sensibilisieren, dass keine Angriffe mehr passieren. Und ich denke, es ist auch utopisch, dass man Angriffe für 24 auf IT-Dienstleister vom Bund kann ausschliessen kann. Ich glaube aber, dass der Bund etwas gelernt hat, und zwar, dass Security und Audits in den Ausschreibungen eine wichtigere Rolle werden spielen, als sie das in der Vergangenheit gespielt haben. Das glaube ich, kann man prognostizieren, dass das wird wichtiger werden und dass das auf IT-Dienstleister zukommt, dass sie sich vermehrt im Auftrag vom Bund um Security müssen kümmern. Mhm. Aber es darf nicht blauäugig sein, das wird Angriffe nicht verhindern. Mhm.
Da ist jetzt nicht direkt um einen Dienstleister gegangen, aber du hast ganz vor wenigen Tagen einen EFK-Bericht, einen Bericht von der Finanzkontrolle, angeschaut, wo sich mit der Digitalisierung vom Parlament beschäftigt hat. Dort war Security auch ein Thema gewesen.
Ja, es war ein zentrales Thema gewesen. Die EFK hat den Parlamentsdiensten schon ein ziemlich vernichtendes Zeugnis ausgestellt, kann man sagen, dass sie sich. Also die Ausgangslage ist, es hat vor 2 Jahren schon mal einen EFK-Bericht gegeben. Es geht um die Digitalisierung vom Parlament. Es ist eine Plattform, die eigentlich die papierlose Parlamentsarbeit ermöglichen soll. Mhm. Und vor 2 Jahren hat die EFK gesagt, die Security ist so schlecht, dass man eigentlich besser aufhört und das Projekt einstampft. Das ist nachher nicht passiert. Aber die Security ist nicht viel besser geworden. Es gibt keine Standards. Es sind dann auch das Risikomanagement, dass die 2 Sachen, die spontan in Sinn kommen, die fehlen. Und das ist einfach extrem dürftig.
Also das heisst, da haben wir Kritik gehabt und dann ist 2,5 Jahre gegangen und dann hat sich in dieser Zeit nicht viel verbessert. Das lässt jetzt nicht gerade wahnsinnig optimistisch in die Zukunft blicken, sage ich jetzt einmal. Ja, wir werden sehen. Ich hoffe, dass das bei den Behörden besser angekommen ist und ein bisschen zentraler behandelt wird, eben gerade auch mit dem Lieferantenmanagement. Aber wahrscheinlich wirst du recht behalten mit diesen Angriffen auf
die Dienstleister. Was noch kommt im 24. spontan kommt, ist der Abschlussbericht von der Genfer Kanzlei, wo der Explain-Fall unter die Lupe nimmt. Mhm. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob sie Ross und Reiter nennen werden und sagen, wer ist jetzt tatsächlich verantwortlich für das und ob das personelle Konsequenzen wird haben. Ich fürchte oder ich prognostiziere, wenn wir bei dem bleiben, dass beides nicht wird passieren.
Ja, da könntest du recht haben. Das könnte ein geschwärzter Bericht geben, sage ich jetzt mal. Immerhin, die Hoffnung ist ja zumindest, selbst wenn man jetzt keinen Namen kennt, dass man zumindest Rollen erfährt und andere vielleicht lernen, wo, in welcher Rolle, bei welchem Projektleiter, was es denn ist, hätte jetzt Security prominenter im Stellenbeschrieb stehen müssen, sozusagen.
Ja, und das Datenschutzgesetz ist ja relativ klar in dieser Sache. Verantwortlich ist immer die Organisation selber. Das hat Frau Blonski, die Datenschützerin von Kanton Zürich, bei unserem Event im letzten August deutlich gesagt. Mhm. Die Organisation ist immer verantwortlich dafür. Also man kann nicht in einer zentralen Stelle die Verantwortung abschieben, sondern wer ausschreibt, ist verantwortlich für den Datenschutz.
Genau, ja, die Daten gehören der Behörde, sie bearbeiten sie, auch wenn sie einen Dienstleister nehmen. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. nicht Security, aber auch Behörden. Ich habe jetzt gerade diese Tage haben unsere Kollegen vom IT-Magazin ein Interview publiziert mit dem Daniel Markwalder. Er ist Delegierter vom Bundesrat für die digitale Transformation und IKT-Lenkung. Mhm. Also quasi der oberste Digitalisierer von Bern, vom Bund. Und er hat den Behörden in Bezug auf online verfügbare Leistungen eine Schulnote 4.3 gegeben. Ich habe das Schweizer Schulsystem nicht durchgelaufen, aber sogar ich weiss, dass es jetzt ein 4,5er noch nicht unbedingt eine Glanzleistung ist. Ein Grund ist die fehlende EID. Elektronische Identität steht im Zentrum von vielen Online-Services, sage ich jetzt einmal. Wagst du eine Prognose zur EID? Was wird da passieren?
Also im 24 wird nichts passieren, das steht eigentlich schon fest. Es wird 26 ist die Zahl, die jetzt umgereicht wird, wenn das die ID fertig ist und verfügbar ist. Was ich aber glaube ist, und da gebe ich dem Herrn Markwalder natürlich recht, dass die ID wird ein absoluter Katalysator von digitalen Behördendienstleistungen. Das wird ein ziemlicher Durchbruch sein, was das angeht. Mhm. Und vor der EID, es gibt jetzt das AGOF, das zentrale Behördenlogin, wo zwei Pilotkantone angefangen haben, eins von der Innerrhoden und Zürich, meinte ich.
Ja, das könnte sein.
Und das ist sicher ein Anfang, aber das ohne EID ist doch irgendwie wie witzlos, finde ich.
Ja, ich meine, im Moment haben wir Swiss ID, wo ja noch nicht eine staatlich anerkannte Online-ID ist. Die wird forciert, zum Beispiel bei der Post. Die Hoffnung ist sicher, dass sie sich dann staatlich anerkennen lassen können. So sind die wahrscheinlich auch in die Startlöcher. Aber ich denke, weil es halt im Besitz von Privatunternehmen ist, haltet das relativ viele Leute davon ab, um die eben zu lösen. Dann kannst du gerade so ein gutes Login mit Google machen. Da weißt du wenigstens, was hast.
Ja, also ist ein bisschen sicherer als Google ist es wahrscheinlich schon.
Es ist immerhin in der Schweiz.
Aber es ist in der Schweiz, aber es ist eine Posttochter, die verwaltet und rausgibt. Und die Post will natürlich schon die Swiss ID forcieren. Und für alle digitalen Dienstleistungen der Post selber ist so eine Swiss ID vorausgesetzt. Also die Post zwingt alle ihre Kunden zum Lösen von einer Swiss ID. Und da geht es natürlich schon darum, eine möglichst hohe Verbreitung zu haben, bevor die EID fertig ist. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist ganz klar.
Ja, das stimmt. Sie grasen jetzt ein bisschen den Markt ab. Ich sage, die Chance ist wahrscheinlich gross, dass vor 2026 vielleicht noch der ein oder andere Anbieter auch noch breiter in den Markt drängt und eben ähnlich wie jetzt Post für die eigenen Services die eigene Online-ID forciert und so dann schon mal eine breite Kundenbasis hat, um nachher EID-Anbieter zu werden.
Und eines von den grossen Anwendungsfällen von der Swiss-ID ist das Patientendossier, wo ja Post auch ein wichtiger Player ist. Einerseits sind sie Technologieprovider und andererseits haben sie auch eine eigene Stammgemeinschaft, wo Patientendossiers rausgibt. Eine von 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war die News von dieser Woche eigentlich, dass die Post ermöglicht es allen Schweizerinnen und Schweizer, oder allen, die in diesem Land leben, besser gesagt, online ein EPD zu lösen, vorausgesetzt, man hat eine Swiss-ID. Mhm. Das ist neu, dass man das kann.
Ja.
Rein durchgehend online in der ganzen Schweiz, das hat es vorher nicht gegeben, bei der Post zumindest.
Ja, ja, und bei allem, was man jetzt kritisieren mag, ich nenne es jetzt mal Semi-Monopol und dem Zwang zu gewissen Lösungen, wenn man es vom Digitalisierungsecke anschaut, aus dem E-Government-Bereich, ist das ja schon sehr schön. Ich finde, ein Online-Prozess für ein sinnvolles Produkt. Aber ich meine, über das E-Patienten-Dossier könnte man auch eine ganz eigene Folge machen.
Ich würde sagen, sinnvoll muss man doch wieder sein Anführungszeichen setzen im aktuellen Zustand von diesem EPD.
Genau, ja. Ja, wir haben noch mehr Themen. Wir könnten heute lang schwätzen, aber wir haben natürlich auch Branche, ist ein Kernthema für uns, der berühmte Channel. Auch da gibt es viel Bewegung und nicht so gewagt die Prognose oder These von mir ist, dass sich Konsolidierung ganz klar nochmal beschleunigen wird. Gerade im KMU-Umfeld gibt es viele Firmen, wo entweder ja, noch der Mitgründer quasi CEO und Besitzer ist und die brauchen eine Nachfolge. Und ich gehe davon aus, dass auch das Jahr, auch im 2024, eine Handvoll sehr prominente Namen aus der Schweizer Software-Szene Verschwinden ist das falsche Wort, aber vielleicht ins Ausland verkauft werden oder einen Investor an Bord holen, um eben die Nachfolge zu regeln.
Ja, ein grosser mit Software One hat es ja jetzt abgelehnt, gekauft zu werden. Mhm. Aber das war weniger ein strategischer Entscheid, glaube ich, sondern das war mehr ein Entscheid, weil einfach das Angebot schlecht war.
Genau, Software One hat sich ja gar nicht verkaufen wollen, sie haben das Angebot gekriegt. Die müssen im Sinn vom besten Interesse der Aktionäre müssen das prüfen und müssten so entscheiden. Und jetzt können sie natürlich sagen, das Angebot ist nicht im besten Interesse, weil sie relativ tief bewertet worden sind. Ganz ein junges Beispiel ist CareerLogix, wo jetzt verkauft worden ist. Dann hat es aber auch aus dem ERP-Bereich ganz viel Übernahmen gegeben. Sagen Sie, ein Investor, gerade für so ein KMU, mag gut sein, ja, das kommt frisches Geld rein, viel Power von einer grossen Firma im Rücken, wo man mal schnell Leute einstellen kann, falls man sie dann findet. Mhm. Wahnsinnig viel in Produktentwicklung zum Beispiel stecken kann. Das Problem vom Investor kann dann aber gleichzeitig auch sein, das klassische Investorenmodell wäre ja auch, nach 5 Jahren steigt man wieder raus und hat sein Investment verdoppelt oder nach 10 Jahren. Kann natürlich auch Gefahr sein. Es gibt einige Firmen, die genau aus dem Grund nicht wollen verkauft werden an so einen klassischen Finanzinvestor. Darum werden wir sicher auch innerhalb von der Schweiz Fusionen sehen. Klassisches M&A, kleinere Dienstleister. Gerade im Security-Bereich gibt es immer noch viel Bewegung. Die werden natürlich, wie wir es vorhin besprochen haben, viel attraktiver auch. Das Know-how ist wahnsinnig gefragt. Und Übernahmen passieren ja auch aus dem Grund, dass man sich einfach Fachkräfte zukaufen kann.
Nicht oder Kunden.
Oder Kunden, ja, absolut.
Aber primär geht es, beim Investment geht es immer um Rendite. Und die Rendite verbessern funktioniert, indem man Kosten abbaut.
Richtig.
Und das Letzte aus einem Produkt rausquetscht, wo möglich ist. Und eben ja, nicht mehr in die Produktqualität und in die Verbesserung und mehr Features investiert. Sondern oftmals bedeutet das, wenn eine Investorfirma in eine Schweizer Software-KMU investiert, dass das Produkt eigentlich end of life ist. Mhm. Und sich sicher nicht mehr verbessert.
Ja, da gibt es sicher auch Beispiele dafür. Wenn wir jetzt in der Schweiz bleiben, in den vergangenen Jahren mittlerweile, glaube ich, hat sich die Schweizer Post, wir reiten fast ein bisschen auf dem gelben Reis umeinander heute, aber es bietet sich an, hat sich ein bisschen als Käufer etabliert und aus dem Security-Bereich, aber auch mit so Online-Services, doch einiges der Firmen zusammengekauft in den letzten Monaten. Und zum Teil auch nicht nur kleine Namen, sondern mit 100 Leuten und mehr. Mhm. Da geht es ja ganz klar um eine Produktestrategie, jetzt in dem Fall. Post kauft sich ihre Services zusammen, die sie selber vielleicht fast verschlafen hat zum Entwickeln oder nicht in der Zeit entwickeln kann und möchte.
Ja, bei Post geht es darum, dass sie ihr serbelnde Briefzustellungsgeschäft irgendwie müssen substituieren. Und sie machen es im digitalen Bereich und kaufen Firmen, wo sie das Gefühl haben, doch, das ist etwas und verlieren natürlich einfach ihr angestammtes Feld. Mhm. Mit Clara zum Beispiel. Mhm. Das hat nicht viel mit Postzustellung zu tun.
Ja, andere Sachen wiederum ja mit dem, was ist das, der sichere Online-Briefkasten. Das macht absolut Sinn. Dass sich Post ein neues Geschäftsmodell überlegen muss, ist logisch. Ja, wir wissen alle, wenn wir das letzte Mal einen richtigen Brief verschickt haben. Aber jetzt, zum nochmal eine Prognose anfügen, ich würde sagen, dass ja, das geht so weiter. Post macht noch wahnsinnig viel Verlust mit dem Geschäft, kann das aber natürlich locker schlucken und wird darum auch noch ein bisschen Geld in Übernahme stecken.
Also es wird sicher noch die ein oder andere Akquise von der Post passieren im 24. Mhm. Das scheint mir auch relativ klar. Und das führt jetzt unweigerlich zu der Konsolidierung, wo wir darüber geredet haben.
Wir haben vielleicht noch ein kleines Randthema, aber was in der Schweiz natürlich auch noch attraktiv ist, ist das ganze ETH- und Hochschulumfeld. Es gibt wahnsinnig viele Tech-Startups. Mhm. Die ETH spuckt immer wieder mal ein Spin-off aus. Und die sind natürlich sehr interessant für Käufer. Das sind sehr gut ausgebildete, gescheite Leute, die innovative Produkte entwickeln oder Lösungen. Meistens sind sie nicht einmal Produkte, sondern wirklich neue Entwicklungen im Bereich Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Ich sage, das macht den Schweizer Markt sicher auch nochmal attraktiver für Geld aus dem Ausland.
Definitiv, das würde ich unbedingt so zustimmen, ja.
Ja, dann könnten wir zum Abschluss noch ein bisschen über uns schwätzen. 2023 hat sich viel da bei Inside IT, vor allem was unsere Lesezahl und Reichweite anbelangt. Geht das jetzt im neuen Jahr so weiter? Können wir das Wachstum halten und steil weiter nach oben gehen?
Also das Ziel ist auf jeden Fall, ja. Also es hat natürlich eine natürliche Grenze oben. Mhm. Die Anzahl Personen in der Deutschschweiz, die sich für irgendetwas rund um IT im B2B-Bereich interessieren, die ist endlich. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir noch Wachstumspotenzial haben. Und wie du gesagt hast, wir sind von roundabout 70'000 Leserinnen und Leser im Monat sicher verdoppelt auf 140'000 im Monatsschnitt, kommt ungefähr her im 23. Und ich fände es schon cool, wenn wir es nochmal, wahrscheinlich nicht eine neuerliche Verdopplung wird nicht drin liegen, das glaube ich nicht, aber wenn wir so irgendwo zwischen 160 und 200'000 Leserinnen und Leser im Schnitt, das müsste machbar sein, finde ich, im 24.
Ja, dann sind wir gespannt. Das können wir dann Ende Jahr schauen, ob wir das geschafft haben. Ich fände es eine schöne Zahl, wenn wir sie erreichen.
Ich bin auch gespannt, ja. Und wenn wir jetzt nochmal unsere Prognose zusammenfassen, wo wir in diesem halbstündigen Gespräch roundabout gewagt haben. Ich habe gesagt, dass in der Schweiz keine Regulierung wird passieren im 24.
Wir gehen davon aus, dass ein kritischer Dienstleister von Schweizer Behörden angegriffen wird. Ich füge noch an, und dem Daten geklaut werden.
Wir gehen davon aus, dass der Bericht von der Genfer Kanzlei zu Explain relativ zahnlos und harmlos wird sein.
Genau, ja. Post wird fest in der IT-Branche zugreifen.
Und zu der Konsolidierung in der Branche beitragen.
Genau. Staatliche EID wird es keine geben.
Das steht schon fest, das ist nicht mal eine Prognose, aber ja, die wird es nicht geben. Und hier wird Post versuchen, sich genauso wie im EPD-Bereich ihr Feld zu bestellen, bevor die staatliche EID eben tatsächlich da ist. Und nicht zuletzt werden wir probieren, unsere Arbeit, die wir machen, weiterzumachen, weiterhin so gut zu machen, wie wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und so noch versuchen, noch mehr Leserinnen und Leser für uns zu gewinnen.
Mit oder ohne KI?
Zum Teil mit KI, gerade im Bildbereich. Aber was wir sicher nicht werden machen, und da setze ich mich dafür ein, dass wir keine Texte werden mit KI generieren. Mhm. Also, wir sind am Ende von unserer Prognose für das 24. Wir werden uns Ende Jahr im letzten Podcast von diesem Jahr auf diesen Podcast zurückschauen und schauen, ob wir hier recht haben oder auch nicht. Aber jetzt zuerst interessiert uns, was dir, liebe Hörerinnen und Hörer vom 24 erwartet. Schreibt uns an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.